Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Auch 30 Jahre nach dem Ende der DDR gibt es immer noch viele Aspekte aus Kultur und Wissenschaft jener Zeit, die bislang nicht oder kaum erforscht worden sind. Zum Beispiel die Geschichte der Museen in der DDR. Einerseits verfolgten sie einen Bildungsgedanken und wollten jedermann Wissen zur Verfügung stellen. Andererseits waren sie auch ein Instrument der Ideologisierung. Auf jeden Fall waren sie ein idealer Ansatzpunkt für eine staatliche Kulturpolitik. Am Dienstag ging in Rostock eine Tagung der Richard-Schöne-Gesellschaft für Museumsgeschichte zu Ende, die sich mit Museen in der DDR auseinandersetzte. Ein Beitrag von Andreas Beckmann.
Auf den ersten Blick liest sich die Geschichte der Museen in der DDR wie eine Erfolgsbilanz. Gab es bei Staatsgründung republikweit 350 Häuser, waren es am Ende fast 900. Und die konzentrierten sich nicht nur auf die großen Städte, sondern verteilten sich bis hinunter in kleine Dörfer. Statistiken weisen auf hohe Besucherzahlen hin, die man heute aber kaum noch überprüfen kann, schränkt der Historiker Lukas Kladders von der Robert-Schöne-Gesellschaft für Museumsgeschichte ein.
Darüber hinaus muss man aber für die DDR ganz klar sagen, dass natürlich die Museen Teil eben der gesellschaftlichen Sozialisation waren und es in dem Rahmen eben auch immer verpflichtende Angebote gab, zum Beispiel im Rahmen von Jugendclubs, die an Museen angesiedelt waren.
Die meisten Besucher, gerade die Erwachsenen, dürften aber freiwillig gekommen sein. Auch wenn ihnen klar war, dass sich jede Ausstellung in das jeweils aktuelle Propagandakonzept der SED einzupassen hatte. Egal, ob es um Geschichte oder Kunst, Technik oder Natur ging. Und es galt immer der Auftrag, sich volksnah zu zeigen. So lässt sich die Geschichte der DDR-Museen als eine Abfolge von Aufbrüchen erzählen, die aber oft kurzlebig blieben. Sie begann, unmittelbar nach der Staatsgründung 1949, in den Heimatmuseen, erzählt der Berliner Kunst- und Architekturhistoriker Nikolaus Bernau.
Die waren sehr, sehr wichtig für die DDR, für ihre Selbstdarstellung, für die Etablierung auch der Macht der SED. Da ging es darum, ein neues Geschichtsbild zu etablieren. Und da hatten die natürlich Anfang der 50er Jahre erstmal die Aufgabe, zum Beispiel die Bodenreform ganz mächtig zu verteidigen und zu legitimieren. Also erstmal zu zeigen, wie schrecklich war die Zeit vor der Bodenreform, also bis 1945, 46. Und wie großartig waren dann die Erfolge der Bodenreform.
Im industrialisierten Süden der DDR ging diese Botschaft an vielen Menschen vorbei. Im eher ländlichen Norden kam sie aber an.
In Mecklenburg war beispielsweise die Bodenreform tatsächlich eine Befreiung für ganz viele Leute. Das heißt, diese ganze Gründung von Heimatmuseen, die haben da möglicherweise eine ganz tiefe Verankerung in der Bevölkerung gehabt, weil das nämlich wirklich ihre Befreiung war von den alten Adelsherrschaften und den reichen Bürgern, die da die Agrarpolitik dominiert haben.
Doch nur knapp 10 Jahre später mussten sich die vielen Kleinbauern, die durch die Bodenreform zum ersten Mal ein eigenes Stück Land bekommen hatten, in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften einreihen.
Jetzt mussten die ganzen Heimatmuseen umsteuern, kriegten ganz direkte Anweisungen, die dann wunderbar auch alle publiziert werden in den Zeitungen. Also das wurde öffentlich gemacht, das war jetzt nicht diskret. Jetzt geht es darum, die Erfolge der Kollektivierung zu zeigen. Das heißt, die ganzen Heimatmuseen haben dann alle ihre Ausstellungen überarbeitet.
Unklar ist bis heute, wie weit das der Attraktivität der Heimatmuseen Anfang der 60er Jahre geschadet hat. Sicher ist, dass parallel eine Blüte der Kunstmuseen begann, berichtet die Berliner Kunsthistorikerin Christina Kratz-Kessemeyer.
Aus der Sowjetunion waren ab 1955 Kunstgegenstände in großer, großer Zahl an die DDR-Museen zurückgegeben worden. Das musste man gut propagandistisch verpacken und es wurde so formuliert, dass die DDR der UdSSR sehr dankbar sein könnte, weil ihre Kunstwerke geschützt und gerettet worden sind. Und erst da konnten Kunstmuseen wieder anfangen zu wirken.
Die Neugier auf berühmte Exponate lockte Besucher an. Vielen Museen gelang es, sie mit neuen, modernen Präsentationsformen an sich zu binden.
Es geht sehr stark um einen neuen Museumsbegriff, der publikumsorientiert ist, niedrigschwellig, der sich auch immer noch von den Museen der wilhelminischen Zeit distanziert. Das sind aber auch solche Dinge wie ein früher Einzug von Audioguides in den späten 60er Jahren. Die DDR war interessiert, sich dort modern zu präsentieren.
Museen sollten nicht mehr Orte der Belehrung sein, sondern den Bürgern einen neuen, offenen Blick auf die Welt und ihre Ästhetik eröffnen.
1963, als es die Vorstellung gab, wir müssen den allseitig gebildeten, differenzierten, auch eigenständig denkenden DDR-Menschen auf den Weg bringen, gab es plötzlich ganz neue Vermittlungskonzepte in den Museen, die tatsächlich betonten eigenes Denken. Kunstgespräche in Museen, wo man sich plötzlich wieder um Form und Farbe von Kunstwerken darüber austauschte und eben nicht unbedingt über ideologische Inhalte.
Die Offenheit der 60er Jahre spiegelt sich auch im wichtigsten Museumsneubau der DDR-Geschichte, der Kunsthalle Rostock, erzählt Nikolaus Bernau.
Das ist ein ganz einfacher, rechteckiger Bau mit einem Innenhof drin, der für Skulpturenausstellungen gedacht war. Das ist in den 50er, 60er Jahren topmodernes Element für Museumsarchitektur gewesen, aus dem Museum of Modern Art in New York übernommen. Dann diese Oberlichtsäle mit ganz klar abgedämmtem Licht, sehr schönes weiches Licht mit frei einstellbaren Wänden. Das heißt, man hat die Flexibilität des ganzen Gebäudes und das Ganze steht in einer großen Parkanlage, wo eben dann wieder Skulpturen aufgestellt werden können.
Als die Kunsthalle Rostock 1969 eröffnet wurde, war die kurze Phase einer kulturpolitischen Liberalisierung aber schon wieder vorbei. Für weitere Neubauten oder auch nur Renovierungen fehlte fast überall das Geld. Aber wie alle DDR-Bürger hatten auch die Ausstellungsmacher gelernt, den Mangel zu verwalten.
Das Naturkundemuseum in Berlin hat seinen Dinosaurier, den großen, mal nach Japan ausgeliehen, weil die schlichtweg eine Dachsanierung machen mussten. Und hatten dann die Möglichkeit, damit dieses super Objekt nach Japan auszuleihen. Eine irrwitzig erfolgreiche Ausstellung. Und die diente natürlich auch der Selbstdarstellung und Außendarstellung der DDR als einem besonders erfolgreichen, wissenschaftlichen, schönen Staat.
Der letzte Aufbruch kam 1989. Doch er endete für viele Mitarbeiter, als die Museen begannen, sich an westlichen Maßstäben zu orientieren.
Ein ganz zentrales Problem war beispielsweise, dass die akademische Laufbahn, die in Westdeutschland extrem wichtig war für Museumskarrieren, also man muss promoviert haben, man sollte am besten sogar habilitiert haben, da spielte in der DDR alles keine Rolle. Die hatten sich in dem Betrieb selber hochgearbeitet. Wenn die jetzt nicht blitzpromoviert haben, dann hatten die einfach keinerlei Karrierechancen mehr. Und da sind eine Menge Lebensläufe kaputt gemacht worden. Und auch darüber wird man noch sehr viel reden müssen, ganz klar.
Der Kunsthalle Rostock drohte zeitweilig ebenso die Schließung wie manchen Heimatmuseen. Doch oftmals kämpften die Menschen vor Ort für ihren Erhalt. Welchen Stellenwert diese Häuser bis heute für die lokalen Erinnerungskulturen in Ostdeutschland einnehmen, gehört zu den vielen noch unerforschten Fragen zur Geschichte der Museen in der DDR.
Museen in der DDR. Das war ein Beitrag von Andreas Beckmann.